Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einer neuen Folge von Mises al Dante. Und heute geht es um das Thema Deregulierung. Und kein zweiter in Deutschland steht so für das Thema Deregulierung wie Dr. Stefan Ring, seines Zeichens Rechtsanwalt, Steuerberater und einer der Gründungsvorstände des Ludwig von Mises Institut. Mein Mitgeber Andreas Tietke, den stelle ich jetzt mal nicht vor. Das sollte bekannt sein. Ich freue mich, euch, Sie beide zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Herr Ring. Wir sprechen natürlich auch über dieses Buch, weil da ist Ihr Beitrag, da geht es eben um das Thema Deregulierung. Und vielleicht können Sie mal etwas dazu sagen, wie wir hier in Deutschland ein bisschen Fleisch an den Knochen bekommen. Aktuell wird darüber diskutiert, es wird theoretisiert, aber in der Praxis kriegen wir es noch nicht so ganz hin. Was für Ideen haben Sie an der Stelle?
Vielen Dank für die Einladung. Also die Grundideen stammen ja nicht von mir, sondern die stammen aus Argentinien. Bei der Gelegenheit kann ich dann gleich dieses Buch empfehlen. Ne? Ja. Also Javier Milei hat ja als wahrscheinlich erster in der Welt ein Ministerium für Deregulierung angeschafft, neu eingerichtet. Es gibt einen Minister, der nichts anderes tut, wie zu deregulieren. Das ist Federico Sturzenegger, von seiner Historie her Volkswirt. War mal Chef der Zentralbank, ist Harvard-Professor und hat aus einer persönlichen Erfahrung heraus erkannt, dass man deregulieren nicht kann, wie wir das immer so mit Bürokratieabbau beschreiben, so nach dem Motto, ich gehe da mit der Pinzette und der Nagelschere in den Wald und schneide mal hier und dort ein Ästchen ab. Das so wie das der Herr Stoiber bei uns ja mal probiert hat in der EU. Das ist wahrscheinlich mit der eigenen Behörde mehr Bürokratie geschaffen, wie er abgeschafft hat, sondern dass man systematisch rangehen muss. Also gar nicht mal so das einzelne Gesetz angucken, sondern einen Prozess erfinden, mit dem man systematisch den Wald niederschneidet. Und der Prozess ist letztendlich auch in dem, was Sie, das Strategiepapier des Ludwig von Mises Instituts, mein Beitrag bildet diesen Prozess ab. Und schildert, wie man sowas in Deutschland machen könnte, was ziemlich ähnlich ist. In Deutschland gibt es halt das Problem mit der EU. Also wenn du ein Land bist, das quasi nicht frei über sein Recht entscheiden kann, dann hast du es natürlich schwieriger wie Argentinien, wo du das dann durch Gesetz einfach machen kannst. Aber der Prozess ist nun mal der gleiche. Und man kann den Prozess natürlich auch so aufsetzen, dass er politischen Druck aufbaut. Und jetzt kann ich natürlich in den Prozess einsteigen, dann brauche ich kurz, weiß nicht, wie Sie weitermachen wollen. Aber der Prozess hat im Wesentlichen, jetzt haben wir vier Schritte und zwei Annexe, wenn ich so sagen will. Der erste Schritt ist, dass man sich eigentlich das jüngste Gesetz vornimmt. Das kann man ja im Bundessteuerblatt oder im Bundesgesetzblatt problemlos gucken. Und das tut man schon gleich mal weg. Weil die Erfahrung ist natürlich die, dass die jüngsten Gesetze am einfachsten zu beseitigen sind, weil sie haben ja noch wenig Auswirkungen und das Leben war vor dem Gesetz auch nicht viel anders. Also da kann nicht viel Schaden entstehen, wenn man das einfach abschafft. Bei uns wäre so ein Klassiker, jetzt mal den EU-Aspekt weggelassen, wäre das Lieferkettengesetz. Das ist relativ jung, es ist noch nicht eingebettet in 30 Jahre Rechtsprechung und andere Gesetze und. Das kann, glaube ich, problemlos weg. Es würde niemandem auffallen, dass es weg ist. Das würde unser Leben nicht ändern. Dann, wenn du das gemacht hast, dann nimmst du das nächste. Und irgendwann mal kommst du halt auf ein Gesetz, wo das verwoben ist mit anderem, das vielleicht nur ein Änderungsgesetz ist, sowas, was schon älter ist und. Wie sieht nun der Prozess im Einzelnen aus? Also die geniale Idee war, erstmal zeitlich vorzugehen, also zu sagen, ich nehme das jüngste Gesetz, damit kann wenig Schaden angerichtet werden, das schaffe ich einfach ab. Wenn man jetzt mal das Europarecht weglässt, wäre das bei uns wahrscheinlich das Lieferkettengesetz, das ist relativ jung, nicht eingeflochten in irgendwelche Historie, kann einfach weg, kann wenig Schaden entstehen. Und wenn man dann sich sozusagen in der Zeit nach zurückarbeitet, dann kommt man irgendwann mal an Gesetze, die sind Änderungsgesetze zu alten Gesetzen, die sind alle verwoben, da muss man dann anders einsteigen. Und dann nimmt er sich dann das ganze Gesetz, also das aktuelle Gesetz im Word-Format und sucht sich einen Profi, Wer sagt immer einen, der darunter leidet? Also er hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Konzernen und großen Unternehmen, weil seine Feststellung eben die ist, es gibt eigentlich überhaupt kein Gesetz, außer ganz wenig Strafrecht, das nicht einen Interessen, einen jemanden, einen Stakeholder hat, einen, der ein wirkliches Interesse an diesem Gesetz hat, und zwar meistens Wettbewerb zu beschränken. Ne, die Großen jammern zwar gerne über Regulierung, sind aber die, die am meisten dafür die Lobbyarbeit machen und dann immer tolle Ideen haben, wie man dem die kleinen mittelständischen Unternehmen aus dem Markt drängt, weil natürlich der Grenznutzen von Regulierung umso kleiner wird, desto weniger Umsatz du machst. Das wird halt zum Schluss, wenn du ganz viel machst, dann schadet es nichts, wenn du noch ein Papier mehr ausfüllst, weil das, was weiß ich, 2 Milliarden Umsatz abdeckt. Aber wenn du halt nur 500.000 Umsatz machst und das gleiche Papier ausfüllen musst, dann sind die Kosten relativ hoch. Mit den Großen hat er also kein Ding. Dann ist er zu den Anwaltskanzleien gegangen, die da Profis sind, hat gedacht, die machen ihm das. Das hat auch nicht funktioniert, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Gesetze kompliziert sind. Also zum Schluss ist er bei mittelständischen Unternehmen gelandet. Und hat denen dann den Text geschickt und hat gesagt, er ist also nicht daran interessiert, dass sie da irgendwelche Bullet Points reinschreiben oder sonst, sondern sie sollen den Gesetzestext nehmen und sollen unmittelbar in den Gesetzestext hineinschreiben mit dieser Korrekturfunktion, die es ja da in Word gibt, dass man also sieht, was er gemacht hat. Und das klingt auf den ersten Blick erstmal extrem kompliziert. Weil jeder sagt, oh, das Gesetz, was soll ich? Ich kann ja kein Gesetz schreiben, ich kann, was weiß ich. Ich kann an Holzfiguren schnitzen, aber ich kann kein Gesetz schreiben. Das ist natürlich nicht richtig, wenn man genau darüber nachdenkt, weil der Prozess ist vergleichbar, wenn man ein Haus baut. Man kann natürlich auch den Plan nicht selber machen. Aber man kann einen Plan, den der Architekt gemacht hat, natürlich wunderbar mit dem Rotstift, also jeder, der schon mal gemacht hat, da drin rumvorwerken und dann eine Wand versetzen und das Klo größer machen und dann da irgendwie den Architekten fragen, ob er das nicht an die Stelle setzen soll. Das geht super. Und genau das Gleiche ist es ja eigentlich, wenn das Gesetz schon mal fertig ist. Das liegt ja da. Das heißt, diese ganzen Formalismen, die so ein Gesetz hat, die Verweisungstechniken, die da drin stecken und so weiter, das ist alles da, ist alles fertig. Und im Übrigen ist es Deutsch. Also das ist eine deutsche Sprache. Der Beamte kann auch nur Deutsch und gibt ganz wenig komische Fremdwörter, die dann vielleicht einen juristischen Hintergrund haben. Aber das meiste kannst du problemlos. Also jeder so kann sich mal seinen Gesetzestext rausnehmen. Gibt es ja bei Gesetze im Internet.de, gibt es ja alle. Es ist ein leichtes. Ein leichtes, ein Gesetz rumzuverwerken. Und das hat er dann die Leute machen lassen und hat dann zurückgekriegt Texte, Gesetzestexte deutlich verschlankt, beziehungsweise auch faktisch geändert. Vor allem diese ganzen Überregulierungen, Beispiel Luftverkehr. Ne? Du hast eine Zulassung für eine Passagiermaschine und dann ist es für die sechssitzige Cessna die gleichen Regeln wie für den Jumbo, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Und solche Sachen werden dann alle rausgestrichen. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt geht er dann selber nochmal drüber, weil er festgestellt hat, dass Leute, die in einem Fachgebiet tief arbeiten, selbst wenn sie echt willens sind, alles rauszuschmeißen, was rauszuschmeißen ist, doch irgendwie dann an manchen Dingen festhalten, weil sie einfach schon glauben, dass das zwingend notwendig ist. Das tut er raus. Und dann tut er an der Stelle natürlich auch Sachen raus, wenn er keinen findet. Mein Lieblingsbeispiel ist die Verordnung zum ordnungsgemäßen Auspeitschen. Er hat also keinen Henker mehr gefunden. Kann man einfach mal streichen. Braucht man nicht mehr. Das ist also der zweite Schritt. Und im dritten Schritt hat er es dann der Behörde hingelegt und gesagt: So, jetzt habt ihr hier das geänderte Ding. Jetzt sagt ihr mir, was geht nicht. Und das ist natürlich von der Psychologie her nicht zu unterschätzen, was er da tut. Es ist nicht so, dass der Politiker der Behörde sagt, ich hätte jetzt gern das geändert. Und dann sitzt da einer, der natürlich aus Behördensicht tickt und da einen Halbsatz ändert und dann vielleicht was Neues schreibt, aber in das Neue schon wieder irgendeinen Gedanken einwebt, der nicht offensichtlich ist. Ne? Nee, sondern der muss jetzt da hin und muss sagen, nee, ich will jetzt den Satz ändern. Dann hast du eine ganz hohe Hürde zu nehmen als Behörde. Warum? Da brauchst du einen echten Grund. Und nicht nur, weil du hast die Hoheit über das Formulieren verloren. Und das ist, wer schreibt, schafft an. Es gibt ja Na, wer schreibt, bleibt. Es gibt ja genug Sätze dieser Art, die aus meiner juristischen Praxis, kann ich sagen, alle stimmen. Ja? Und dieses Umdrehen, das ist super. Das ist ein ganz genialer Ansatz. Und ja, dann kommt vielleicht, was weiß ich, da gibt es ein internationales Abkommen, da gibt es dieses, jenes, das kann man halt nicht, aber das kannst du dann noch einbauen. Und dann machst du es einfach. Und dann kommt der vierte Schritt, was auch passiert ist in Argentinien, dann schaffst du zu viel ab. Und dann führst du es halt wieder ein. Also diese Hemmung, dass du was, wenn du übers Ziel hinausgeschossen bist, dass du dann wieder rückrudern musst, was bei uns ja brutal ist in der politischen Landschaft. Jeder Politiker meint, wenn er mal was gemacht hat, dann darf er nie, 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 darf er Erkenntnis zeigen, dass das jetzt vielleicht doch übers Ziel hinausgeschossen war. Ja? Und das ist halt da. Dann machst du es halt wieder. Und gibt ja auch den schönen Spruch vom Elon Musk. Wer beim Abschaffen nicht mindestens 20% wieder einführt, hat zu wenig abgeschafft. Ne? Da ist auch viel Wahrheit drin. Das ist der Prozess und der ist genial. Den kann man in Deutschland, denke ich, auch umsetzen. Ich würde im ersten Schritt wahrscheinlich sogar nicht mal Rücksicht auf die EU nehmen, sondern ich würde das deutsche Gesetz, es gibt ungefähr, also Gesetze im Internet, kann man die ja alle sehen, da sind alle Gesetze und Verordnungen drin, alle deutschen, also Zentralstaat, also bundesrepublikanisch, nicht die Ländergesetze. Die Länder haben auch Webseiten. Und da kannst du dann, die 6.000 kannst du durchgehen, dann kommst du, die Arbeit habe ich mir schon gemacht, dann kommst du bei ungefähr 2.300 raus, die dann da relevant sind, die habe ich dann sortiert, was auch wieder einfach ist, das meinen die Leute nicht, also du kannst so ein Gesetz extrem schnell einordnen, weil du, selbst wenn du kein Jurist bist, tut mir natürlich leichter, weil ich Jurist bin, aber wenn du keiner bist, weil du, das Gesetz immer sich dadurch auszeichnet, dass es am Anfang schildert, was es will. Da steht relativ schnell drin. Dann gibt es ein paar Definitionen am Anfang. Also wenn du die ersten drei Paragraphen gelesen hast, dann weißt du eigentlich, um was es in dem Gesetz geht. Und danach habe ich also diese Gesetze sortiert. Das heißt, in 137 Kategorien eingeteilt. Und jetzt kannst du anfangen und suche ich Leute, die mir helfen. Weil ich habe, was weiß ich, ich habe vom Luftverkehr habe ich wenig Ahnung. Oder von Abfallbeseitigung oder von sonstigen Dingen. Ne? Da brauchst du dann schon Profis, die darunter leiden. Und die sich diese Arbeit machen. Ja.
Muss ich natürlich fragen, als libertär denkender Mensch, wie kann man denn zu viel abschaffen?
Naja, man kann natürlich alles abschaffen, aber das ist wie immer, das ist wie die Diskussion um die Abschaffung der Zentralbank. Das ist natürlich in der Theorie auf der grünen Wiese immer alles möglich, aber wenn du natürlich alles abschaffst, kannst du die Wirkungen, die Anpassungen nicht übersehen. Ja, und du hast ja ganz viele Verträge, die auf dem existierenden Recht basieren. Die teilweise ja auch unterstellen, dass das so da ist. Die Preisfestsetzungen, irgendwelche Preisverhandlungen für irgendwelche Leistungen berücksichtigen, dass da die und die Bürokratie drin ist und jeder diese Bürokratie hat und deswegen muss der Preis so und so sein. Jetzt fällt das alles weg. Wir haben dann einen Vorteil. Ja, also wenn du das zu schnell machst, dann ist das ein Problem. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, dass du schon, wir leben halt in einer internationalen Welt, um da ein Beispiel zu machen. Es gibt ein schönes Bild von den Lebensmitteltransportregulierungen Argentiniens. Das ist also ein Papierstapel, doppelseitig gedruckt, so. Ja, und den hat er komplett dereguliert. Jetzt sind es noch zwei Seiten, also zwei DIN A4-Blätter beidseitig bedruckt. Das ist das, was übrig geblieben ist. Warum ist das übrig geblieben? Weil, wenn ein Container, wie er so schön sagt, in Amsterdam ankommt aus Argentinien, dann und da springen die Spinnen raus, dann hat ganz Argentinien ein Problem. Ne? Das heißt, an der Stelle, wenn du exportierst, musst du irgendwie ein paar Grundregeln einhalten, weil du schädigst sonst andere. Das, glaube ich, kann man unter libertären Gesichtspunkten durchaus auch so sehen. Und das Zweite ist, dass er natürlich im Lebensmittelbereich, wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, eine Rückverfolgbarkeit der Chargen braucht. Und mehr macht er jetzt aber auch nicht mehr. Also früher war vorgeschrieben, wie du eine Melone, in welchem Karton, mit welcher Seitenlänge das Ding verpackt sein muss. Und beim Knoblauch gab es eine Mindestgröße für die Knoblauchknolle, die exportiert werden durfte. Das ist ein Scheiß. Das brauchen sie alles nicht, ne?
Ja, man kann es vielleicht so erklären, wenn man jetzt Luftfahrt anschaut, das sind wir alle drei keine Luftfahrtexperten, aber dass man da sagt, da gibt es gewisse Regeln, wer weicht aus etc., wie muss das untersucht werden, welche Sicherheitsvorkehrungen sind einzuhalten. Da wäre natürlich in einer Privatrechtsgesellschaft, bräuchtest du ja Versicherungen dafür, brauchst du jetzt auch, ne, für die Flugzeuge, und da wären diese Regeln wahrscheinlich von den Versicherungen. Ja. Auch im Schifffahrtsverkehr muss man sich ja einigen auf gewisse Regeln, ja, wie Vorfahrt etc. Und jetzt hat man aber diese Institutionen nicht, die sind nicht entstanden und die Menschen sind vielleicht auch noch nicht verantwortungsvoll genug, viele. So könnte man sich das erklären, dass es ein zu viel Abschaffen gibt, was ja für uns als Libertäre schon ein Problem ist, weil eine Regelung sozusagen, die mich zu etwas zwingt, ja grundsätzlich ein Verstoß gegen das Nicht-Aggressionsprinzip ist. Ne? Aber es ist richtig, wenn es natürlich die Strukturen anders gewachsen sind, die Versicherungen nicht in diese Rolle geschlüpft sind, wie sie jetzt in einer Hoppeschen oder Polleitschen Privatrechtsgesellschaft entstanden wären, muss man mit denen arbeiten, was man hat, vorläufig und Schritt für Schritt.
Ja. Ja, da kommt jetzt vielleicht noch der zweite Aspekt dazu, den er auch noch hat, der Stürzenegger. Wenn, gerade in Sachen mit Verbraucherschutz, ne, wo dann immer irgendeiner den Verbraucherschutz hochkehrt bei irgendeiner Deregulierung, dann hat er den genialen Weg erfunden, nichts zu tun. Und er macht nur zwei Dinge. Ja, er sagt, er schafft das staatliche Monopol ab. Und er zwingt den staatlichen Leistungsanbieter, der ja nach wie vor dann existiert, kostendeckend zu arbeiten. Ja? Ein Beispiel war die Optionsbörse. Ne? Börse ist ja bei uns auch völlig überreguliert. Ne? Da wären ja sogar, wenn man uns den Freiverkehr anschaut, da hat es Strukturen gegeben, die komplett frei entstanden sind. Da hast du keinen Staat dafür gebraucht. Und dann hat man es halt reguliert. Man hat dann reguliert, was schon da war. Und ja, bei der Optionsbörse war das auch so, und er hat gesagt, ja, wir schaffen das staatliche Monopol ab, das heißt, es gibt nach wie vor die Börse, die überreguliert und was weiß ich was ist, da kann jeder sein Zeug machen, wer diesen Schutz will, soll ihn halt an der Stelle sich bedienen, aber du kannst auch eine eigene Börse aufmachen, jeder kann eine Börse aufmachen, ist völlig wurscht, wie, kann seine eigenen Regeln erfinden, ja. Und die Börse, also die staatliche, kriegt keinen staatlichen Zuschuss mehr, keine Steuergelder mehr, die müssen sich über ihre Gebühren selbst finanzieren. Der Gag, der dann eingetreten ist, ist, dass die ganzen Anforderungen, die vorher unverzichtbar waren, wenn du da irgendwas platzieren wolltest, ne, die sind alle zusammengeschrumpelt, so schnell konntest du gar nicht gucken. Weil das ist dann, du hast den Staat, den staatlichen Dienstleister dem Darwinismus ausgesetzt und im Wettbewerb hat er dann nicht mitgehalten. Und auf einmal ist es so, dass sich das Private und das Staatliche fast schon annähert, weil der Staat auf einmal, der hat unter Kostendruck gerät, wenn er überreguliert, sinnlose Dinge macht, die keiner nachfragt. Und auf die Art und Weise kann er das dann runterregeln. Und ich denke, der nächste Schritt, der wird dann, wenn er wiedergewählt wird, wahrscheinlich kommen, ist dann, dass er das, was übrig geblieben ist vom Staat, um jetzt beim Börsenbeispiel zu bleiben, das wird dann privatisiert. Das ist auch super. Also diese Methode, sozusagen gar nicht viel einzugreifen in die existierenden Strukturen, sondern eine freie Struktur daneben zu setzen im Wettbewerb. Und das ist auch eine Kraft, die meiner Meinung nach total unterschätzt wird. Man hat es ja gesehen, bei uns in Deutschland mit der Börse hat man es ja gesehen. Der geregelte Markt hieß ja so, geregelter Markt, weil er geregelt war. Ne, und da waren dann Insider-Geschichten und was weiß ich alles geregelt, das galt für den Freiverkehr alles nicht. Und dann haben sie, wie sie dann die Schraube am regulierten Markt europaweit etwas zu sehr angezogen haben, hat es eine Riesenflucht aus dem geregelten Markt gegeben in den Freiverkehr. Und dann sind sie nachgegangen, haben sie da auch überreguliert. Ne?
Wie könnte man das, in der Diskussion sind ja gerade, weil dysfunktional, nicht mehr bezahlbar, das in Deutschland das erzwungene Rentensystem und die erzwungene Krankenversicherung. Wie hast du da Ideen? Wie könnte man so einen großen Brocken Schritt für Schritt reformieren? Ja, dass man erstmal den Zwang aussetzt, dass die Leute sich Renten versichern müssen. Dann fehlen natürlich die Beiträge, die müsste man dann anderweitig durch Steuern für den jetzigen Bestand Man kann es absenken, das ist ja jetzt schon drinnen, glaube ich, im System, auch wenn sie es ausgesetzt haben, diese Anpassung der Absenkung der Rente. Gibt's da Ideen auch für so Riesensysteme wie ein Zwangsgesundheitssystem?
Ja, man muss gar nicht so weit gucken. Ich meine, wenn du nach England schaust, die Thatcher hat diesen komplett sozialistischen England, das ja so sozialistisch war, dass obwohl sie den Krieg gewonnen haben, weil sie eben keinen Ludwig Erhard hatten, hatten die noch Marken, Essensmarken und noch ewig. Da gibt's, war es jetzt in einer Modeschau, also in einem Museum, sind dann Kleider ausgestellt worden, wo also vorgegeben wurde nach dem Krieg, wie viel Meter Stoff, wie viel Quadratmeter Stoff du in einem Kleid haben darfst. Und deswegen wurden die Kleider dann auch kürzer, hatten Fake-Taschen, also nur so angedeutete Taschen, die eigentlich gar keine Taschen waren. Während in Deutschland gab's das alles, es war alles völlig wurscht, weil da war, Ludwig Erhard war ja der Libertäre schlechthin, ne? Und da gab's das alles nicht. Und dann kam die Thatcher und hat damit aufgeräumt, ziemlich brutal, die Gewerkschaften waren ja auch wahnsinnig mächtig, und hat den Engländern etwas, was man in Deutschland nicht hört, weil darf man ja nicht hören, England muss es ja schlecht gehen wegen Brexit, dass, die hat den Engländern ein Schweizer Rentensystem verpasst. Also die Schweizer haben drei Säulen, das ist meiner Meinung nach das beste Rentensystem ever. Die haben das nicht ganz libertär natürlich, sie haben eine erste Säule, das ist so eine staatliche Rente. Also eigentlich ist es eine Steuer, ne? Das ist eine steuerfinanzierte, bei uns heißt es ja Sozialrentenkasse, es gibt ja keine Kasse, es ist eine Steuer, ne? Es ist ja eine Rentensteuer. Da gibt es einen Teil Rentensteuer und da ist es aber so, dass du schon ein bisschen mehr kriegst, wenn du mehr einzahlst. Aber faktisch ist es sowas wie in England, ist es überhaupt so, dass es jeder kriegt das Gleiche. Ne? Es hängt nur ab von der Dauer deiner Tätigkeit. Also nicht von dem, wie viel du dann einzahlst, obwohl du mehr einzahlst, wenn du mehr verdient hast oder weniger, sondern wie viel Zeit du wirklich gearbeitet hast. Das ist der eine Aspekt. Das ist sozusagen die Sozialrente, wenn man so will. Damit wird der soziale Frieden bezahlt. Und dann ist der zweite Teil. Der zweite Teil ist dann die klassische, das, was wir eigentlich so an Rente verstehen, ne, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer irgendwelche Beiträge leisten. Und das wird halt in England, wird das nicht in die Umlage gepackt, sondern das zahlst du auf ein eigenes Konto ein. Das ist dein Depot. Fertig, da zahlst du das ein. Da gibt es einen ganz großen, dicken Wettbewerb unter den ganzen Finanzinstituten. Kosten sind extrem niedrig, weil es total einfach gemacht, nicht so wie unsere Registerrente, dieses überverkopfte, komplett komplexe, völlig unbrauchbare Ding da, ne? Sondern es ist einfach so. Ich glaube, 3% ist Pflicht. Das ist so ein Pflichtsparen sozusagen. Das heißt, du musst sparen, damit du später dem Staat nicht auf der Tasche legst. Und diese 3% werden dann verdoppelt vom Arbeitgeber mindestens, aber der Arbeitgeber kann dir auch mehr geben. Er kann auch, und das ist alles aus dem Brutto. Also das heißt, das ist aus unversteuertem Geld, wird in dein Konto einbezahlt, ist nur gesperrt. Also es hat eine Sperrfunktion, die Bank muss sicherstellen, dass du es nicht rausnimmst. Und dann gibt es die dritte Säule, das ist, du tust sparen aus sonstigen Geldern, zum großen Teil versteuern, das nennt sich in England, nennt sich das ISA. Und da ist es so, du kannst also 4.000 Pfund im Jahr kannst du aus Unversteuertem einzahlen, wobei sie es auch wieder genial einfach machen, jeder kann 4.000 einzahlen und der Staat zahlt 1.000 dazu. Also es ist quasi pauschal, 20% Steuer wird erstattet. Wenn du mehr zahlst, hast du weniger erstattet gekriegt. Wenn du weniger zahlst, hast du ein bisschen mehr erstattet gekriegt. Aber diesen ganzen Bürokratismus und diese Kleinstbeträge, das lassen die alles weg. Und dann hast du weitere 16.000 im Jahr, kannst du also insgesamt 20.000 aus versteuertem Geld da einsparen. Und der Gag ist, alles, was da drin liegt, ja, ist komplett steuerfrei. Keine Capital Gains Tax, keine Dividendenbesteuerung, nichts. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die Generation, die jetzt in Ruhestand geht, die mit normalen Arbeitshistorie, da hat jeder eine Million in so ein Depot liegen, ne? Und alles steuerfrei. Und wenn du dann so eine Durchschnittsrendite von 4% annimmst, dann kommen da 40.000 Pfund im Jahr allein aus diesem einen Topf. Deswegen haben die ja keine armen Rentner. Na, dann kommt dazu, dass natürlich bei uns haben ja alle, der Kohl, alle die Sozialen, haben das, die Förderung des Wohnungseigentums haben sie alle abgeschafft. Ne? Herr Schäuble haben ganz, ganz weit vorne, ne? Die Linken übrigens auch, also die Grünen auch. Ja, weil das will man nicht, dass die Leute in Eigentum wohnen, weil das ist ganz böse. Dabei wäre das schon mal ein Drittel der Rente, wäre schon mal erledigt. Das ging bei uns auch ganz einfach, die ganzen Bauvorschriften müssen weg, wir bauen viel zu teuer. Ja, es ist, du kannst ja heute unter 20 Euro Miete pro Quadratmeter kannst du gar nicht mehr neu bauen. Was soll das? Das braucht kein Mensch. Die Häuser hier in England, die sehen natürlich alle etwas einfacher aus. Ne? Da wirst du dann immer etwas angelächelt, weil da will doch keiner wohnen. Mein Spruch ist dann immer, naja, aber da kommt der Eigentümer raus. Ne? Das ist vielleicht brauche ich es dann nur einfach verglast, wenn es mein eigen ist.
Das sollten die Leute eben selber entscheiden können. Sie sind ja auch mündig, dass sie es könnten, ja.
Also
Aber
mal, um die Frage zu beantworten, man könnte das System umstellen. Es war ja angedacht. Dann muss man auch sehen, in Deutschland war es ja so, dass man, wie die Rente eingeführt wurde, es war die Idee, bis 2000 kapitalgedeckt zu werden. Und dann man hat gespart und das hat der Herr Helmut Schmidt, der große Wirtschaftskanzler, hat unsere Rente vernichtet, weil da war schon fast ein Jahr angespart. Und das war ja ganz kurze Zeit. Und das Problem an der Stelle war, dass das nicht in der Verfassung verankert war. Weil dann, du könntest es ja überleiten. Du könntest hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt die und die Einzahlungen und x Prozent davon und nächstes Jahr ist es ein bisschen mehr und dann wird es wieder mehr und wieder mehr und wieder mehr. Und am Ende irgendwie mal nach 15 Jahren oder 20 Jahren habe ich ja dann 100%, die ich auf mein eigenes Konto einzahle.
also genau, das ist ja die Idee, dass man es ganz abschafft, das zwangsfinanzierte Rentensystem.
Ja, du musst halt,
Wie könnte man
du
das
musst
machen?
halt alles, was müssen. Wenn du es ganz libertär siehst, ist es ja so, dann hast du auch keinen Sozialstaat. Jetzt kannst du natürlich in der politischen Realität sagen, den wirst du nicht los. Ja, dann ist die nächstbeste Lösung ist, dass du die Leute zum Sparen zwingst. Das ist so wie die grüne Versicherungskarte. Ne? Der muss halt so eine blöde Karte haben und dann zwingst du ihn zum Sparen und dann kann er das Geld da einsparen und wenn er sich ein Häuschen kauft, darf er es rausnehmen und sonst muss er es drin lassen. Das ginge schon. Das wäre kein.
Ja, ich meine, es geht ganz einfach, wenn man dezentralisiert. Ich denke jetzt an Wilhelm Röpke, Deutschland der Gemeinden. Ich meine, eigentlich, Jakob Burck hat ja gesagt, der Staat, der absolute Staat, der hat Aufgaben der Gesellschaft an sich gezogen. Ja. Der Staat ist ja auch ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat, so hat Burck das auch gesehen. Und Armenfürsorge war ja klassischer Fall der Gesellschaft. Ja. Und auch war ja auch. Gab ja auch wirklich Waisenkassen, Sterbekassen, Unfallkassen, die Arbeiter, die Gewerkschaften, die Zünfte alles hatten. Ne? Also du konntest dich natürlich nicht gegen Arbeitslosigkeit versichern, aber gegen die Ursachen von Arbeitslosigkeit und Armut konnte man vorsorgen. Und es war ja auch Bismarcks Idee, dass der Staat das an sich zieht. Er hat ja gesagt, er wollte die Arbeiter damit bestechen, dass sie denken, der Staat ist eine Institution, die zu ihrem Wohle da sei. Ja? Das war So ist der Staat historisch nicht entstanden. Und so handelt er auch nicht. Also die Idee ist ja dann letztlich, könnte man durch eine starke Subsidiarität in einem ersten Schritt sagen, Armenfürsorge ist eine gemeindliche Aufgabe mit allem. Also da ist natürlich dann auch die Gesundheit und Unterhalt von Armen dabei. Das ist Subsidiarität. Ist das generell auch deiner Meinung nach ein gutes Mittel auf die niedrigste Ebene? Und dann verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten. Da brauchen die Leute nicht so Angst haben, ne, im ersten Schritt. Oh Gott, der Staat kümmert sich jetzt nicht mehr darum, sondern man sagt, nee, es ist jetzt nur eine andere Einheit zuständig. Ja. Das ist jetzt nicht mehr der Bund und bundeseinheitlich, was ja sowieso ein bisschen absurd ist, dass Bürgergeldsätze bundeseinheitlich geregelt sind, obwohl die Lebenshaltungskosten in Görlitz ganz andere sind als in München. Wäre es deiner Meinung nach eine Möglichkeit, den Menschen die Angst zu nehmen? Wir entdecken ja, wenn wir mit Nicht-Libertären sprechen über konsequente Umsetzung des Nicht-Aggressionsprinzips, die meinen da, sie fallen da in ein Loch, da ist der Vaterstaat weg und niemand kümmert sich mehr um sie.
Ja, das Dezentralisieren ist ja ähnlich wie das mit dem Entzug des Monopols, was ich vorher geschildert habe. Da geht es dann gleich privat, dann wird es halt substaatlich sozusagen. Aber der Zug ist ja in die andere Richtung gelaufen. Also schönes Beispiel an der Stelle aus jüngerer Zeit, in Anführungszeichen, da schon ein bisschen her, ist ja die Krankenversicherung. Ne? Wir hatten ja Kranken-AOK, es gab ja Länder-AOKs. Und wer sich noch an den Herrn Stoiber erinnert, der also mit Zähnen und Klauen gegen die Merkel gekämpft hat, damit da nicht dieser Bürgerversicherungstopf eingeführt wird, der nur deswegen eingeführt wurde, weil Bremen mit seiner AOK die Beiträge waren in Richtung 16% unterwegs, während in Bayern mit ihrer AOK die Beiträge sich Richtung 12, 11% bewegt haben. Ja, und da, erstens war die Versorgung besser, also die Leistungen waren besser und die Beiträge waren niedriger. Und das wurde dann so groß, diese Lücke, dass man die einfach zwangsweise durch Enteignung geschlossen hat. Ne? Ich meine, du kannst solche Dinge bei uns, glaube ich, nur durchsetzen, wenn du die Verfassung änderst. Das ist das Einzige. Also wenn du wirklich drinstehen würde, dass die Kranken, so wie Medien, ne? Dass die Krankenversicherung und die Rentenversicherung ist Ländersache. Punkt. Ja, weil dass die Länder freiwillig das aufgeben, ist eher unwahrscheinlich dann.
Wir haben ja momentan den Zustand, so ehrlich müssen wir ja sein, realpolitisch, dass 95 plus x Prozent nicht libertär denken. Ne? Und jetzt ist ja die Frage, wie nimmt man die mit auf einen Weg zu mehr Freiheit und Marktwirtschaft? Und da denke ich, können die Länder und die Gemeinden eine große Rolle spielen. Ne? Bis dann zu Gemeinden, wie du gesagt hast, wenn da der Beitrag in Bayern 11% ist, ja, zur Zwangsfinanzierung des Gesundheitssystems und in Bremen ist er 16%, das ist ja ein Unterschied von 5 Punkten, ja, 5 Prozentpunkten, das ist ja dann doch enorm, ne?
Ja, es ist vor allem, weil das ist ja dann auch immer, dann kommt der Bumerang mit der Arbeitgeberfinanzierung, ne? Weil du hast ja Arbeitgeberbeiträge, wo ja jeder immer glaubt, dass das der Arbeitnehmer nicht zahlt. Ne? Aber für ein Unternehmen macht es natürlich dann als Standort, wenn du ein personalintensives Unternehmen hast und du sparst irgendwie 2,5% deiner Lohnkosten, weil du in Bayern bist, dann gehst du vielleicht eher nach Bayern wie nach Bremen, ne? Bin ja auch für das einheitliche Bürgergeld, habe ich ja aber aus einem anderen Grund nicht so viel dagegen, weil dadurch, dass es nicht angepasst ist, ich bin ja jetzt Bayer, ne, wollen relativ wenige dieser Menschen in München bleiben. Ne? Das hat einen natürlichen Wegzugsdruck, ne, weil du eben mit dem Bürgergeld in, was weiß ich, Dortmund oder sonst wo viel, viel besser lebst.
Dann bleibst du nicht. Im Prinzip ist ja, ist das eigentlich schon ein Weg, den man gehen kann, dass man sagt, um die Dinge der Gesellschaft zu übergeben, und das ist ja dann im Grunde genommen ja die örtliche Gemeinschaft. Ich lese gerade das Buch Der Brandner Kasper, das spielt 1856 am Tegernsee. Ich denke, Benny, ich weiß nicht, als Nordlicht kennt man das? Der Brandner Kasper und das ewige
nee,
Leben?
Das kenne ich nicht, tatsächlich nicht. Ne? Der Tegernsee sagt mir natürlich was. Da hat er sich ja auch niedergelassen.
Aber der Stefan kennt es mit Sicherheit.
Ja, ja, klar.
Und da wird dann eben auch der Tod, ja, genau. Aber es wird eben auch schön dargestellt, wie sich da in Tegernsee sozusagen, ja, alle, die Obrigkeit hat sich so gut wie um nichts gekümmert der Zeit. Aber da war der Prinz und der König von Belgien, die waren zum Jagen da im Stück. Und der Bruder des ehemaligen Königs Leopold I. Aber da gab es ein paralleles Justizsystem. Einmal die Obrigkeit mit der Gendarmerie und einmal sozusagen die Bevölkerung von Tegernsee, ja, die dann mit Haberfeld treiben und Mistkarren aufs Dach. Wenn einer gegen die gesellschaftlichen Regeln verstoßen hat, hat man dem aufs Hausdach einen Mistkarren. Also das zeigt sehr gut, was da mal eigentlich war. Die Obrigkeit hat sie auch mit Almosen dann um Armenfürsorge. Aber im Prinzip, sage ich mal, was die betraf, das war die örtliche Gemeinschaft, die das geregelt hat in Mitte des 19. Jahrhunderts in Bayern, die Probleme, die es gab.
Es ist ja immer noch so, ne, weil die tatsächlichen Probleme vor Ort, also auf dem Land zumindest, ne, wer kümmert sich denn um die Alten? Die freiwilligen Altbäuerinnen, die dann organisiert über die Gemeinde, über die Kirchengemeinde meistens, dann da zu den alten Leuten fahren, für die einkaufen und irgendwelche Dinge tun. Ne? Oder es gibt dann ein Vermögen, den Fall kenne ich auch, der hat dann die Stiftung eingerichtet, damit es einen Fahrdienst gibt für die alten Leute, wenn sie zum Arzt müssen. Ne? Werden ja lokal tatsächlich gemacht. Sie werden ja nur zentral versucht zu steuern, ne? Was aber dann nicht funktioniert. Und am Ende des Tages machen die wirkliche Arbeit vor Ort, machen die Leute vor Ort.
Das ist auch meine Beobachtung. Also wir haben hier bei uns in der Region oder im Ort den Fall, dass es einen Hospizdienst gibt. Ja, und da sind auch ausschließlich Menschen, die sich da freiwillig engagieren. Und das klappt sehr, sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich auch in der ländlichen Region noch deutlich besser funktioniert als in der Stadt. Weil in der Stadt ist es anonymer alles und im Ländlichen kümmert man sich dann noch mehr drum, denke ich mal.
Ich sehe da sogar eine Chance, wenn man das so sieht, sozusagen, dass jetzt diese staatlichen, mit Zwang organisierten Systeme im Hinblick auf Gesundheit und Rente, ist es ja offensichtlich, und Altersversorgung versagen. Und dass man jetzt auch denkt, dass man alle private Initiative, die privaten Institutionen der Gesellschaft, Familie, Nächstenliebe, Sammlungen, Stiftungen, jede Stadt kennt ja wahrscheinlich, bei uns ist das Altenheim, geht auf eine Stiftung zurück, Pflegeheim geht auf eine Stiftung zurück, das sind manchmal Stiftungen aus dem 17., 16. Jahrhundert. Ne?
Julius Spital in Würzburg geht auf eine Stiftung zurück. Witzigerweise sind das ja die Institutionen, die zwei Weltkriege, drei Weltkriege, 200 Jahre, 300 Jahre überleben. Die sind dann immer noch da. Und der Staat ist mal so weg und mal so weg. Also man sieht man ja schon, das funktioniert viel besser. Ne?
Ja genau, Glockenkieser Spitalstiftung, das sind Stiftungen, die sind Jahrhunderte alt, die bei uns jetzt in der Stadt auch noch eine Rolle spielen. Und also das ist, und dass man praktisch dann generell, dass sich die Institutionen stärken und dass man gar nicht auf der hohen Ebene praktisch da ansetzen, also dass das eine Sache ist, eine Art und Weise. Eine andere Art und Weise ist, alles runter zu transformieren, am besten auf die kleinste Einheit, erst aufs Land, dann auf die Gemeinde, der zu den Zuständigkeiten, aber gleichzeitig auch sozusagen alles Private, die privaten Institutionen, Familie, Nächstenhilfe, stärken. Bei uns ist auch am Dorf so, es gibt bei uns sogar noch ein Dorf mit Sterbekasse. Ne? Da zahlen die hier in der Nachbarschaft, da zahlst im Jahr 10 Euro ein und wenn du dann einen Sterbefall in der Familie hast, kriegst du dann 1.000 Euro überwiesen oder sonst was. Ja? Als Hilfe zu den, das ist eine historische Einrichtung, die hat man einfach mehr oder weniger vergessen abzuschaffen, aber im Dorf ist halt jeder bei der Feuerwehr und jeder in der Sterbekasse, ne? In dem Dorf. Ja. Und da merke ich auch gerade, also diese Dörfer, ganz im Gegensatz dazu, dass die verschwinden, sondern in meiner Umgebung betrachte ich die Feuerwehrfestle auf den Ortsteilen, die Zelte, die sind immer besser besucht, die Kirwermadler und Kirwerboom, die sind in den 90er Jahren mit ausgewaschener Jeans und weißen Tennissocken und heute sind die mit Lederhosen und Dirndl unterwegs. Also da passiert schon was. Ne? Also da wird die örtliche Gemeinschaft, die bilden die sich selbst. Ne? Und solche Prozesse gilt es natürlich zu unterstützen. Ich denke da an Gandalf den Grauen aus Der Herr der Ringe. Da hat der Hobbit, der Frodo Beutlin hat zu ihm gesagt, ja, ich wünschte, der Ring wäre nie zu mir gekommen. Ja, und ich hätte diese Bürde nicht zu tragen, den vernichten zu müssen. Da sagt der Gandalf, ja, wir können uns nicht aussuchen, in welchen Zeiten wir leben. Ja, dann kommt er auf den Gedanken von Macht. Und dann sagt er, ja, Saruman, der denkt, nur große Macht kann dazu helfen, die Dunkelheit außen vor zu halten. Ja. Meine Erfahrung ist anders. Es sind die The Ordinary Deeds of Everyday People, hat er gesagt, der Tolkien. Ja, also sozusagen diese alltäglichen Verrichtungen der normalen Menschen, dass der Bäcker mich anlächelt, mir Brötchen verkauft, ja, dass da noch jemanden gibt, der kommt zum Fenster putzen. Ne? Dass es noch einen kleinen Tante-Emma-Laden hier und da gibt, beispielsweise auch auf den Dörfern. Bei uns der Trend, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Norden, Benny, diese Dorfläden. Ja, das ist ja auch viel ehrenamtlich. Die haben dann manchmal auch einen Minijobber noch dabei oder zwei, aber auch viel ehrenamtlich. Ältere Menschen helfen sich. Also solche Strukturen bilden sich und dort, wo sozusagen der Staat mit seinem Zwangs- und Unterdrückungsmonopol, wie Mises sagt, versagt, bilden sich ja auch Parallelstrukturen. Mehr Heilpraktiker, mehr alternative medizinische Dienstleistungen. Also wir merken, dass das nicht nur in eine Richtung geht. Ne?
Also die entstehen vor allem bei uns in der Region aus der Notwendigkeit heraus, dass man den Handel aus dem Rennen nimmt, dass man die hohlen Hände der Händler, dass man das sein lässt und direkt an den Verbraucher verkauft in den örtlichen Läden oder teilweise haben die Automaten und so weiter. Das kommt, das reüssiert ohne Ende und das entsteht natürlich aus der Notwendigkeit heraus, dass man sagt, ja, ich möchte wieder mehr meine Marge ein wenig weiten, ja, und wieder näher am Kunden sein. Also diese Läden, die sprießen aus dem Boden und da sind dann...
Wie auch, also der Biobauernhof, ne, ja. der verkauft die Eier für 2,50 Euro. Im Supermarkt zahlst du für die Bio-Eier 6,50, 7 Euro, ne? Und da haben wir das auch, die Leute, die Kirschbäume haben, ja, das heißt ja auch fürs Kilo ewig viel im Gemüseladen oder im Verbrauchermarkt und die sitzen jetzt wieder unter den Kirschbäumen und verkaufen ihre Schälchen. Ne?
Ja, also du hattest vorhin noch einen Punkt gesagt, der mir immer noch im Kopf schwingt so ein bisschen. Du hattest gesagt, 95% der Menschen ticken nicht libertär. Und ich habe immer so die Idee, wenn wir denen dann direkt um die Ohren hauen, Steuern sind Raub, dann rennen die natürlich davon. Das heißt, wir brauchen Themen, wo wir einen maximalen Konsens haben, wo man sagt, das ist ja so abstrus, das ist ja so verrückt. Und das ist genau bei diesen Regulierungsthemen der Fall, ja, wo man eben sagen kann, das hindert euch doch alle und das macht alles teurer. Und da kann man gut ansetzen, glaube ich. Herr Ring, wie ist das in Argentinien gelaufen? Ich glaube, da ist es ja, das ist ja offensichtlich, da ist es halt über 100 Jahre so den Bach runtergegangen, dass die Leute eben aus der Notwendigkeit heraus dann gehandelt haben, beziehungsweise jetzt eben in eine andere Richtung gehen. Wie könnte man das, oder gibt es da auch so Beispiele, so richtig abstruse Beispiele? Sie haben da immer so tolle Beispiele, wo man sagt, das ist ja völlig verrückt. Sowas bräuchten wir für Deutschland eigentlich auch im Rahmen einer Kampagne, weil natürlich die Konzerne, die gerade die EU nutzen, um dem Mittelstand das Leben schwer zu machen. Da kann man darauf warten, dass die dort eben auch für Gesetze und Verordnungen sorgen, die dann diese kleinen Bauernlädchen, die jetzt gerade aus dem Boden sprießen, die auch wieder tot regulieren. Ja, ich bringe das immer wieder das Beispiel. 2012 waren 4.000 Lobbyorganisationen registriert beim EU-Transparenzregister. Heute sind 16.000. Das hat sich also vervierfacht innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, da kann man nur darauf warten, dass diese Bauernläden auch wieder irgendwelche Regulierungsthemen bekommen.
Bei den Automaten, ganz kurz, geht es hier bei uns schon los, ne? Weil das sagt man, die können ja 24/7 offen sein. Das kann ja nicht sein. Das ist ja Konkurrenz zum Einzelhandel.
Ja. Also ich meine, ich kenne jetzt da ein Beispiel aus der Fischzucht. Ja, da hast du, was weiß ich, 150 Jahre Fischzucht, da ist noch nie jemand an einem Fisch gestorben. Da muss man jetzt wissen, also Fisch ist ein Produkt in Deutschland, ein Lebensmittel. Wenn Sie das aus Deutschland beziehen, dann ist da, das ist so natürlich, dass es schon wieder unmenschlich ist, weil Sie dürfen den Fisch nicht behandeln, wenn er krank ist. Da darf nichts hineingekippt werden. Ne? Also das Einzige, was du machen darfst, ist die toten Fische abfischen. Und sie wegwerfen. So, das ist das Einzige, was du machen darfst. Der muss also leiden, der Fisch, ne? Wenn er dann wächst. Ganz, ganz human. Aber der Fakt ist, wenn du den dann schlachtest, dann hast du so ein Schlachthaus, meistens ein bisschen gefliest, ne? Und dann wurden die Abfälle wurden halt dann mit Wasser, war ja nur Gräte und Blut und was halt da so beim Schlachten übrig geblieben ist, wurden halt in ein kleines Bächlein, das da durchgeflossen ist, hin abgeleitet. Und in diesem Bächlein befanden sich auch die Forellen und Saiblinge, weil das sind ja Raubfische. Und die hingen da an diesem Rohr und haben also da das ganze Zeug gefressen. Und es waren die größten Fische, waren im Bach. Da ist auch nie jemand dran gestorben. Und dann kam die EU und dann musste eine Kläranlage hin. Ne? Und die Kläranlage war sauteuer. Man möchte nicht wissen, wie viele Fischzuchten deswegen zugemacht haben, weil sie nicht mehr in der Lage waren, ja, das, was sie 150 Jahre gemacht haben, zu machen, wegen dieser blöden Kläranlage. Ne? Also das ist schon der Trick, dass man dann irgendeine Regulierung, die ganzen Metzger, die alle verschwunden sind. Ich meine, wir hatten Dutzende Hofschlachtungen, was es alles gab, ne? Alles verboten wegen Verbraucherschutz, Hygiene und schieß mich tot. Aber keiner, wenn du sagst, wir sind gestorben, ne? Dann irgendwie kann dir keiner einen sagen, der deswegen gestorben ist, weil der Bauer vor 30 Jahren eine Kuh selber geschlachtet hat. Das ist völlig lächerlich.
Ja, weil die Leute ja alles, was die haben, und das gilt ja auch, ich habe nochmal an das Beispiel Luftfahrtsicherheit gedacht, ja, die haben ja alles Skin in the Game. Wenn ich einen schlechten Fisch verkaufe, ja, dann kann das mein ganzes Geschäftsmodell also beeinträchtigen. Ne? Dann kommen die Kunden, bleiben die Kunden aus, etc. Beim Piloten, da habe ich in der Regel, will der überleben. Ne? Also der hat auch Skin in the Game. Ja, und das ist ja das, was die Leute, die Behörden und der Staat gerade nicht haben, Skin in the Game. Und ja. Da kommt dann die Regulierung her. Aber was wir noch haben, ist ja immer, und das hast du am Anfang schon angesprochen, die Trittbrettfahrer. Ja? Also die Begünstigten staatlicher Regulierung. Wenn ich jetzt natürlich sage, wie in Deutschland dieser Irrsinn, dass jetzt die Plastikstrohhalme ja verboten, EU-weit. Ja? Und jetzt sind ja, wenn man das kauft, die Capri-Sonne, hat man jetzt einen Papierstrohhalm, der in Plastik eingepackt ist. Ne? Also es ist so, der ist in Plastik eingepackt.
Muss er ja, lebensmittelrechtlich muss er in Plastik verpackt sein.
Und der Papierstrohhalm ist natürlich nach wie vor dysfunktional. Ja? Und aber es gibt jetzt natürlich die Trittbrettfahrer, sind die Hersteller von Papierstrohhalmen. Ne? Die haben dadurch profitiert und profitieren noch. Und die hängen natürlich an solchen Regulierungen. Und das hat man ja in jedem Bereich. Ne?
Also um Argentinien, weil Sie das gefragt haben, um Argentinien zu sagen, es gibt, der Sturzenegger hat ja 15.000 Paragraphen, der zählt da mit, abgeschafft oder verändert. Das ist eine irre Zahl, eine irre Zahl. Und was er macht ist, bei Gesetze zählen ist immer ein bisschen blöd, gibt ja kurze Gesetze und lange Gesetze. Also wenn man bei uns das Baugesetzbuch abschafft, schaffst du ein Gesetz ab, ne? Aber da ist ganz viele. Sondern er hat erzählt den Paragraphen, in dem eine Verpflichtung des Bürgers drinsteht. Also du darfst was nicht oder du musst was. Und wenn er so einen Paragraphen streicht oder ändert, das zählt er. Und da ist er jetzt bei über 15.000. Ja, 15.000, wenn man die Zahl, wir haben in Deutschland 2.400 Gesetze und also 15.000 Paragraphen. Das ist schon ganz schön viel. Ja, und was er feststellt, ist, dass die Bereiche, in denen dereguliert wird, und er reguliert ja dann brutal, wenn er mal so einen Bereich anpackt, ne? Also um das Lebensmitteltransportrecht oder beim Luftverkehr, ne? Du kannst jetzt mit einer Cessna ganz normal, wenn du einen Pilotenschein hast, fliegen, du kannst die Leute, jeder kann überall einen Flughafen bauen, wenn er will, die Sicherheitsvorschriften muss er selber regeln, ja, mittlerweile gibt's, der zählt ja dann immer mit, hat er dann über 1 Million Argentinier, die innerhalb von kürzester Zeit auf einmal einen Zugang zum Flug haben, und, weil das alles so entsteht, ne? Da gibt's jetzt dann so Cessnas, die so 12-Sitzer, die dann so Dreiecke fliegen, und das ist ein Riesenland, ne? Und der, was er feststellt, ist, dass die Preise eigentlich immer ziemlich exakt um die 30% fallen, real. Also es war bei der Mietpreisbremse so, da hat er nicht bloß ein bisschen rumgeschnippelt, sondern er hat ja gleich 10 Tage nach Amtsantritt, hat er ja das gesamte Mietrecht beseitigt. Es gibt kein Sondermietrecht, sondern das ist ein ganz normaler Vertrag. Das ist wie ein Werkvertrag oder sonst irgendwas, da kannst du machen, was du willst. Ja. Es gibt keinen Sonderregeln, weil es Wohnraum betrifft. Gar keine mehr. Und die Mieten sind um 30% gefallen. Weil beim Luftverkehr das Gleiche. Die Tickets um 30% billiger. Im Medizinbereich konnte er nicht so viel deregulieren, aber immerhin 15%. Also wahrscheinlich ist es so gleichmäßig reguliert, das ganze Land, dass du sagen kannst, da ist eine Steuerbelastung aus Bürokratie von etwa 30% drauf. Und ich würde mal sagen, bei uns sind wir da nicht weit weg.
Ja, das große Problem ist ja, du hast in einzelnen Bereichen in Deutschland jetzt das Problem, dass die Markteintrittsbarrieren so hoch sind, dass gar keiner neu auf den Markt kommt und dass eben die bestehenden mittelständischen Unternehmen ausscheiden und dadurch können die großen Konzerne natürlich sich richtig breit machen. Und bei den Konzernen, ich weiß nicht, ob man den Vergleich, der ein oder andere hat den Vergleich vielleicht mal gemacht, aber da macht man schnell eine Karriere vom Kunden zum Bittsteller. So ist immer mein Ausspruch dazu. Und das ist genau der Punkt, dass man sich hinten anstellt, dass man deren Prozesse übernimmt und dass die sich natürlich gar nicht an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten, weil sie haben ja ein Quasi-Monopol oftmals. Und das fand ich interessant, was Sie vorhin gesagt haben, dass das, was für die Staatsunternehmen gegolten hat, dass die eben dann verschwunden sind aus der Notwendigkeit, weil sie keiner mehr brauchte und nachgefragt hat. Ähnliches könnte den Konzernen auch blühen, wenn man das eben umgesetzt bekäme mal. Ja, aber ich sehe eben aktuell noch den Trend leider genau in die andere Richtung. Aber immer mehr Menschen verstehen das und merken, dass sie bei Konzernen nicht gut behandelt werden, beziehungsweise, dass dort Schlange stehen angesagt ist, dass die nicht so schnell sind, dass sie in der Qualität schlechter sind, dass sie in der Betreuung schlechter sind. Immer, jedes Mal habe ich da jemand anders am Apparat. Das sind so Aussprüche, die ich höre. Das finde ich spannend, das Thema. Und ich glaube, so könnte man das hier in Deutschland auch umsetzen.
Ja. Ich hätte noch zu den Trittbrettfahrern, Stefan, noch die, das ist ja eine wichtige Sache. Wir haben ja hier die Trittbrettfahrer, sagen wir mal, die Profiteure des staatlichen Wachstums, der Bürokratie, der Verletzung des Nicht-Aggressionsprinzips hier in Deutschland, der NGO-Komplex, ja, die Legacy-Medien. Aber damit hatte Milei und hat er wahrscheinlich auch noch zu kämpfen. Also bei Ihnen in Argentinien, wenn ihr da ein bisschen mal, wie organisieren da die Trittbrettfahrer ihren Widerstand, die Gewerkschaften, die mit den Überkommenen oder die meinen, sie haben vested interests, also die Brotgelehrten, die Beamten.
Naja, also er hat schon noch, was er abgeschafft hat, ist, es gab bei denen jetzt keinen so staatlichen Fernsehen wie bei uns, aber es gab, Pauter nennt sich das, also es gab Zahlungen dafür, dass man Nachrichten des Staates verbreitet hat. Also, so nach dem Motto, der Journalist hat ja eigentlich die Aufgabe, die Nachricht vom Staat zu kriegen und hat er was dafür gezahlt, dass er dann gesagt hat, also heute gibt es ein neues Gesetz. Das hat der Milei alles abgeschafft, aber das gibt es natürlich noch auf Provinzebene. Und deswegen mag alle Medien mögen ihn auch nicht. Also, aber er haut auch voll drauf. Also es ist da, das wird ihm ja dann immer vorgeworfen, dass er das nicht darf als Präsident. Ne? Er darf zwar wüst beschimpft werden, aber er darf die anderen nicht beschimpfen. Der Argentinier ist da schon weiter, der akzeptiert es mittlerweile, der weiß das. Und er tut es halt, um dem Argentinier beizubringen, um ihn auszubilden. Ne? Und das macht er halt, das ist so genial, seitdem er jetzt Präsident ist, ja noch besser, er hat ja vorher schon 10 Jahre lang vorher gemacht. Ja. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist Karl Menger. Ne? Weil wenn Sie bei uns auf die Straße gehen, wer ist Karl Menger? Ich weiß nicht, ob Sie 100 Leute fragen müssen und dann überhaupt einen finden. Ne, wahrscheinlich, und irgendeiner sagt ihm dann, das ist ein Fußballspieler. In Argentinien würde ich mal tippen, wenn ich mich in Buenos Aires auf die Straße stelle und ich frage drei Leute, also mindestens einer, wahrscheinlich zwei, wissen, wer Karl Menger ist. Ne? Weil der Herr Präsident in einem Interview, ist ja auch sowas, die geben dann immer einstündige Interviews. Ne? Ja, das Richtige, also so wie im YouTube, in irgendeinem Kanal und erklärt wirklich, was er will. Jede Woche, jeden Donnerstag sitzen da die Spitzen der Regierung, Wirtschaftsministerium, Zentralbank, sitzen da und eine Stunde lang beantworten Fragen. Das ist Karl Menger, ja. Genau. Genau. Er hat dann in einem Interview, um das noch für alle zu sagen, ein bisschen länger ausführen, aber dann ist er auf jeden Fall was gefragt worden und dann hat er gesagt, naja, dann sagt Ihnen Karl Menger, Sie sollen sich Ihre Waren in den Arsch schieben. Ja. So, dieser Satz, ja, den kann jeder Argentinier. Und so weiß es einfach jeder. Auch mittlerweile so, dass sogar die Linken in ihren Talkshows von Inflation als Armensteuer reden. Ja, dass die Inflation die Ärmsten besteuert und dass das eine echte Enteignung ist. Und gerade für die Armen und nicht für die Reichen. Ja, die Sachwerte haben, die brauchen das Zeug nicht. Also das ist schon, boah, da ist er schon sehr viel weiter wie wir. Ja.
Da sehe ich in Deutschland auch das Problem, dass hier die Trittbrettfahrer, die sind ja wirklich gut organisiert. Wenn ich jetzt sehe, die NGOs, also der Stefan Homburg beschreibt es in etwa immer so, der Staat macht seine Maßnahmen, ob es jetzt die Corona-Maßnahmen sind, die Klimapolitik, ja, das ist beim Volk generell unbeliebt, ja, die Energiepolitik. Jetzt ist ja Erhöhung von Tabaksteuer, Alkoholsteuer ist da, Erhöhung von Zwangsbeiträgen zur Krankenversicherung, Erhöhung von Rentenbeiträgen, ist ja alles in diesem Anführungszeichen, Schlusszeichen Reformpaket. Und sozusagen, weil das alles heißt, den Menschen und der Wirtschaft Schaden zufügen. Ne? Es ist ja auch, wir sagen ja, Wohlstand für alle ist ein libertäres Programm. Das können die nicht gut finden, die Etatisten, sondern die brauchen Abhängigkeit für alle. Schrieb ja schon Machiavelli in El Principe. Um das aber durchzusetzen, braucht man auch eine gewisse Kontrolle der öffentlichen Meinung. Ein Problem jetzt, früher hatte man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Altmedien, jetzt haben wir X, Social Media, Instagram, Facebook und der NGO-Komplex, hier ein großer Bereich, der Trittbrettfahrer, der ist hier doch relativ gut organisiert. Also wann immer irgendjemand ein Stückchen Macht vom Staat wegschneiden will, sind die ja alle auf der Straße. Und man wird ja sozusagen als jemand, der dann dieses Programm Wohlstand für alle verfolgen wollte, sofort kritisiert als Klimaleugner, bis hin dann zu Nazi, obwohl das Thema Rassismus ja jetzt bei der Energiepolitik sehr weit weg ist, ne? Aber ich will nur sagen, diese Unterdrückung der Debatte um wirtschaftliche und persönliche Freiheit, die ist hier in Deutschland schon gut organisiert. In Argentinien war es, glaube ich, auch Generalstreik, Gewerkschaften etc. Wie siehst du das? Wie geht man mit diesen Trittbrettfahrer NGO-Komplex um?
Naja, da kann man auch wieder nach Argentinien schauen, wie mit dem umgeht, was er gemacht hat. Ein bisschen ausholen, also die Sozialversicherung, also das Bürgergeld, würde man bei uns sagen, und die Sozialhilfen, die sind unter zentralstaatlichen Kuratel, nicht bei den Provinzen. Und die wurden verteilt über NGOs. Also es gab eine Verpflichtung, sowas wie eine Arbeitsverpflichtung, und da bräuchtest du jemanden, der einen Stempel drauf hat, dass du jetzt da brav deinen gemeindlichen Rasen gemäht hast und dann hast du deine Sozialhilfe gekriegt. Diese NGOs, diese sozialen NGOs mit wunderschönen Namen natürlich, ne, zur Heiligen Petra und was weiß ich was, die haben geschätzt etwa 50% abgezogen. Ne? Das heißt, und mittlerweile gibt es jede Menge Strafverfahren, Leute zum Drogenhandel gezwungen, zur Prostitution und. Ne? Also wenn du dann den Garten vom Gewerkschaftsmenschen putzen musstest oder mähen musstest, war noch das Geringste. Ne? Milei ist hergegangen und hat nach einem Monat, ziemlich mutig, muss man sagen. Da muss man nochmal anders sagen, diese Menschen wurden auch dazu benutzt, jetzt kommen wir zu dem, was sie gemacht haben, um die Straßen zu sperren. Also es gab ja, wenn man Bilder von argentinischen Demonstrationen sieht, ne, und so weiter, sind ja Millionen oder Hunderttausende sind da auf der Straße mit Kindern und. Es gab im Jahr 23, also das Jahr bevor der Milei, der ist ja im Dezember 23 ans Amt gekommen, gab es 8000 gezählte wilde Straßensperren. Das haben die dann auch gemacht, da irgendwie sich an dem ganze Städte abgeriegelt mit brennenden Autoreifen und. Du bist da in der Früh in die Stadt reingefahren zum Arbeiten und am Abend wusstest nicht, ob du wieder rauskommst. Also die haben den Staat richtig in Geiselhaft genommen und finanziert haben sie sich mit diesen 50%. Weil die Verpflichtung hatten die dann auch, die Sozialhilfeempfänger waren verpflichtet, auf die Demos zu gehen. Weil wenn die auf die Demos gegangen wären, hätte es kein Geld gegeben. Ne? So. Und er hat einfach gesagt, oh, schaff alle Bedingungen ab, kriegst dein Geld überwiesen, fertig. Ja? Damit waren die von heute auf morgen trocken. Und von heute auf morgen, also es war wirklich innerhalb von einer Woche, gab es überhaupt keine Straßensperren mehr, weil diese 20 Hardcore, ne? die woanders anders gelebt hätten, die das Geld nicht, die waren alle weg. Es war kein Geld mehr da, es war weg. Ja? Und das ist, deswegen ist doch bei uns auch so. Müssen wir überlegen, die AfD kommt jetzt an die Regierung. Der Bundeshaushalt ist 500 Milliarden. Und ich würde es mal tippen, ich kenne ihn jetzt nicht sehr gut, aber so ein bisschen, mal 100 Milliarden streiche ich da raus, das merkt aber keiner, außer die, die es vorher gekriegt haben, das Geld. Ja? Und dann haben sie ja einen Strickfehler, weil sie natürlich zu gierig sind. Sie haben ja schon diese paar Verbeamteten in den Ministerien, ne? Die kriegst du dann wieder nicht weg. Aber dieser Beamte, der braucht ja, verstehst du, ohne Abitur, da darfst du ja nur A12 sein oder A11 oder sogar oder A0, ich habe keine Ahnung. Aber du musst ein Studium haben, um A14 zu verdienen. Also, das ist alles Käse. Wie machen wir es? Wir haben eine Gesellschaft. Wir haben eine staatliche Gesellschaft. Und in der staatlichen Gesellschaft kann dann die Geschäftsführerin 200.000 verdienen. Man weiß eigentlich nicht, was sie tut, wenn man Ahnung von Wirtschaften hat. Für 200.000 muss man heutzutage schon wirklich hart arbeiten. Aber gut, der Nachteil ist natürlich, das kannst du alles abstellen. Weil da hast du keinen beamtenrechtlichen Schutz. Das heißt, wenn da einer an die Regierung kommt, der da keine Lust drauf hat, da habe ich mal im Bericht gelesen, dass es 30.000 Leute gibt, die sich irgendwie um Entwicklungshilfe und so einen Käse kümmern. Ne? Da ziehst du einfach die Leitlinie. Da gibt es kein Geld mehr. Dann gibt es genau noch 3 Monate Arbeitslosengeld, ne? Konkursausfallgeld. Und das war's da.
Also das war bei Argentinien dann praktisch eine wichtige Maßnahme, drain the swamp, ja, also den Sumpf trocken zu legen.
Und auch mit der Presse, alles Ding, da haben dann Teile der Sender haben schon zugemacht. Die ganz Linken werden es noch hauptsächlich von der Provinz Buenos Aires, wo 30% der Leute wohnen. Also das ist so eine Besonderheit in Argentinien, dass 30% der Leute in einem Land, einer Provinz, also wenn 30% in Baden-Württemberg wohnen würden, ne, was, die haben natürlich noch viel Steuergeld und finanzieren die auch, ne? Und die ganze Kaste, wie es nennt, also die Unternehmer, die sponsern das natürlich auch, die also ihre Gesetze behalten wollen, wobei da der Widerstand mittlerweile schon echt einbricht, weil die einfach sehen, nach der Zwischenwahl jetzt, vor der Zwischenwahl hat er ja praktisch gar nichts zu sagen im Parlament. Nach der Zwischenwahl muss man, die Bedeutung kann man gar nicht überbewerten. Die wählen ja nicht alles gleichzeitig, sondern immer einen Teil der Senatoren und einen Teil der Abgeordneten. Und von den zur Verfügung stehenden Mandaten hat er je beiden Häusern die jeweils absolute Mehrheit gewonnen. Ja? Also wenn er das jetzt in den Wahlen Ende 27 wiederholt, ja, dann hat er in beiden Kammern eigene Mehrheiten. Und das ist dann ist Polen ganz offen für die. Und was er jetzt ja schon gemacht hat, also Programm vorgelegt für jetzt diese Legislaturperiode bis Ende des Jahres. Er hat 9 Ministerien und hat zu jedem gesagt, so, ich möchte 10 Gesetze von jedem. Wir haben 90 Gesetzesvorhaben und das ist ja nicht so, wir machen da ein bisschen was, sondern Beispiel Bildung, wir waren ja bei Dezentralisierung. Ne? Bildung, den Gesetzentwurf vorgelegt, wo er die gesamte, also den Schulzwang wird abgeschafft, er wird ersetzt durch eine Wissensnachweispflicht.
Auch noch nicht libertär, aber...
Naja, das ist immer das Problem mit deinem Sozialstaat. Ne? In dem Moment, wo du natürlich auf der einen Seite zahlst, musst du dann gucken auf der anderen Seite, dass du, ich sag mal, intellektuell überlebensfähige Kinder hast. Weil sonst musst du zum Schluss nur zahlen. Außerdem ziehst du dir Kriminelle. Das muss man dann auch immer sehen. Ne? Also, aber der Gag ist ja wirklich, ich meine, die Wissensnachweispflicht ist bei ihm ganz, ganz wenig. Ne? Das ist wirklich nur das, was muss einer können, damit er nicht zwingend sozialhilfeabhängig wird. Da muss er halt lesen, schreiben, rechnen, aber da braucht er jetzt keine höhere Mathematik. Er muss vielleicht einen Dreisatz, da hört es dann auf. Ne? Er muss auch in der Geschichte, wieso muss er Geschichte wissen? Ne? Wieso muss er Sozialwissenschaft, den ganzen Käse, braucht er alles nicht? Und wenn du das eindampfst, das ist der eine Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn du kein Geld willst vom Staat, dann bist du sowieso komplett frei. Ja, aber wenn du Geld vom Staat willst, dann gibt es dann auch wieder was. Aber dann auch das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, mit dem Aufheben des Monopols. Ja, es gibt komplett frei, jeder kann unterrichten, wie er will, ob im Internet oder daheim. Oder er kann sogar die Schulen, die staatlichen Schulen, nur teilweise nutzen, also nur für das Fach Mathematik. Und das andere mache ich zu Hause selber. und die Finanzierung umgestellt von angebotsorientiert auf verbrauchsorientiert. Das heißt, es wird nicht mehr die Schule subventioniert, sondern es gibt einen Gutschein für jedes Kind. Und das Kind geht mit seinem Gutschein, egal wohin und wo immer das Kind das Wissen vermittelt kriegt, da wird der Gutschein auf den Tisch gelegt und die kriegen das Geld. Und das ist ja, wenn du das machen würdest, in einem, das, bei uns ging das ja in einem Bundesland und da ist die EU nicht drin. Ne? Da ist, also das wäre so eine Geschichte, da wenn du ein Bundesland hast und das umsetzt, dass es da freie Schulen gibt, da hast du dann schon, da hast du schon einen positiven Effekt dadurch, dass alle Eltern, denen das Schulsystem komplett auf den Geist geht, ja, die ziehen alle dahin. Ne, du hast eine Positivauswahl auf einmal. Ne? Da kommen Leute, denen das so viel wert ist, und die ziehen dann in so ein Land. Ja, das hat.
Ich wollte nur darauf hin, wie hat man es, wir haben ja so gern, ich mag das, die Vergleiche mit dem 19. Jahrhundert und in dem Buch von Jane Austen, Stolz und Vorurteil, da regt sich die Lady Catherine de Bourgh auf, dass man also im Hause Bennet keine Gouvernante hatte und wer dann die Erziehung übernimmt und die Ausbildung der Töchter. Ich weiß nicht, ob euch beiden Stolz und Vorurteil in etwa Begriff ist.
Klar,
Ne? Wir reden so
jawohl.
napoleonische Zeit, ne? So 1810, 1815 rum. Und dann erzählt die Elizabeth Bennet, wie das bei ihnen war. Also, dass die Kinder doch ganz natürlich Interesse haben an den Dingen Schreiben, Rechnen, Lesen und dass die Eltern immer sehr aufgeschlossen waren, ihnen das dann halt zu erklären und dann später dann die größeren Geschwister. Das heißt, die hatten ein ganz privates, wie es in Amerika vor Einführung des Schulzwangs auch war, mit einer. In Amerika war ja das Latein, die Lateinkenntnisse waren weiter verbreitet als nach Einführung des Schulzwangs und auch andere Kenntnisse. Also da war es einfach so, dass das aus dem Entwicklungsbedürfnis des Kindes, ne, ich gebe dir recht, da besteht natürlich heute wieder bei 95 plus x Prozent der Nicht-Libertären ist sowas weg. Ne? Die denken ja, wenn es so weitergeht mit der Kita, dass man die Kinder in die Kita geben muss, damit die laufen lernen. Ne?
Also,
Weil die schon
aber.
vorm Laufen lernen. Aber ich möchte nur noch mal zeigen, dass das im 19. Jahrhundert, also ganz auch in einer reicheren Familie wie den Bennets, die waren ja Gentry, ja, also noch nicht so richtiger Adel wie Sir oder Baron, aber Gentry halt, so der niedrige Landadel, da self-so, ja, war da die Erziehung praktisch. Die Kinder kommen, wenn sie was wissen wollen, zu den Eltern, die Eltern zeigen es ihnen auch.
Aber das Spannende in der heutigen Zeit ist, und das sieht man ja, wenn man ein bisschen aufmerksam mal schaut, dass die Defizite dieses heutigen Zwangssystems immer deutlicher zutage treten. Und da gab es ja so eine UNICEF-Studie. Man kann von diesen Studien halten, was man will. Wir sind ja eher kritisch, wenn man derartige Aufzeichnungen interpretiert, unterschiedliche Daten, unterschiedliche Menschen sammeln unterschiedliche Daten und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, sagt mein Freund Andreas Tiedtke immer. Und das kann man natürlich auch bei dieser Studie sagen. Aber 35% konnten extrem wichtige Dinge nicht, nämlich lesen, schreiben, rechnen. 35%. Und aus dieser Notwendigkeit heraus könnte etwas entstehen. Ja, aus dem Mangel, der sich da jetzt ergibt. Und da
Aber
kann man.
wieder, das haben wir ja gesagt, dass sozusagen, dass wir die Schwäche der Institutionen,
Richtig.
die jetzt da ist, sie können kein richtiges Bildungssystem mehr, kein richtiges Gesundheitssystem mehr, kein richtiges Rentensystem mehr. Die Menschen müssen sich privat in der Gesellschaft selber was aufbauen, dass man die ausnutzt, dass das eine große Chance ist, um hier auch in dem Bereich Bildung, wie gesagt, wenn man feststellt, man hat jetzt diesen staatlichen Schulzwang mit in Deutschland wie in Nordkorea Gebäudeanwesenheitszwang, ja. Aber das Outcome ist so, dass in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen oder Berlin, die da trotzdem nicht rechnen, schreiben, lesen, Geschichte, geschweige denn lernen, ne? Sondern es ist praktisch komplett Dysfunktionales, ne?
Ja, absolut. Und da helfen natürlich einfache Beispiele, wenn man dann sagt, 35%, das ist schon ganz schön schlimm. Da kann man wirklich froh sein, dass die Kinder nicht laufen und reden lernen in der Schule. Ja, und das ist so ein, da denkt der Gegenüber, guckt dann immer so ein bisschen sparsam und dann merkt man, kommt so ein Schmunzeln und dann stellen sie fest, ja, da ist einiges im Argen. Und das ist natürlich ein Wahnsinns-Einfallstor für unsere Ideen. Machen wir langsam den Deckel drauf, denke ich. Wir haben ungefähr etwas über eine Stunde gesprochen und ja, ich denke, einige Punkte geliefert, viele Impulse gegeben und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir in die Verbreitung kommen.
Noch
Ja.
eine letzte Frage stellen wir, dürfte, und dann wäre das der Abschlusssatz, Stefan. Wenn du jetzt als parteiloser Einzelkandidat lässt du dich aufstellen für im September für die Wahlen in Sachsen-Anhalt und du überzeugst die Leute mit deinen Argumenten, Was würdest du machen, wenn du jetzt, oder irgendein anderes Bundesland, ja, die wählen dich in Bremen als Notgeschäftsführer, nachdem das Land Bremen pleite ist, nehmen wir so ein Szenario. Und jetzt bist du da Ministerpräsident beziehungsweise da regierender Bürgermeister. Was machst du mit einem deutschen Bundesland? Was hättest du da für Ideen? Vielleicht nur drei Punkte.
Nur drei.
Von zahllosen Beispielen, die man bringen könnte. Aber was würdest du gern tun?
Ja. Du hast in einem Bundesland, ich meine, du musst immer unterstellen, du brauchst auch die Mehrheit im Parlament, ne, im Landesparlament, sonst kriegst du es natürlich nicht hin. Aber du kannst da relativ viele Dinge regeln, die die Menschen wirklich betreffen. Das Bildungsthema hatten wir schon. Also du kannst deine Schulbildung auf Gutscheinswesen umstellen. Übrigens der Millet, was er auch noch macht, in den öffentlichen Schulen müssen Elternräte eingeführt werden, die sogar die Schulleitung absetzen können. Also selbst in der öffentlichen Schule ist die Macht der Eltern, wird so deutlich erweitert werden. Du kannst die komplette Dezentralisierung der Gemeinden, das kannst du, also du kannst hergehen und kannst mit einem Gesetz, wenn man sind, du sagst, die Gemeinden dürfen vom Landesrecht abweichen. Punkt. Ja, fertig. Und dann kann jede Gemeinde, du kannst auch das Landesrecht gleich abschaffen, wenn das den Bürger direkt macht. Landesdenkmalschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, gibt es ohne Ende. Also gibt es da Gesetze, dann gibt es ja irgendwelche Regeln, dass du keine Messe machen darfst und dass du dieses und jenes. Du kannst alles abschaffen, da kann auch keiner was dagegen sagen. Du kannst sogar relativ viel im Naturschutz machen, weil das Grundgesetz nur die Grundzüge des Naturschutzes schützt. Ne? Sondern du hast ein Abweichungsrecht als Land, das musst du halt dann technisch anders lösen. Das kannst du alles, du kannst bis in die Gemeindeorganisation. Ich meine, man hat ja bei uns die Gemeinden groß gemacht mit dem Argument, die Gemeinde ist zu klein, die kann ihre Aufgaben nicht erfüllen. Das ist natürlich völlige Augenwischerei. Es ging nur um die Posten. Ne? Ich meine, du bist A16 besoldet worden, wenn du mehr Leute hattest und deswegen wird der Bürgermeister größer werden. So, man hätte es mich genauso umgekehrt machen können. Man hat ja damals schon den Zweckverband gekannt, wie das ja heute ist. Es gibt immer noch Sachen, da ist die Gemeinde zu klein. Und so, das macht halt dann doch der Gemeindeverband. Man hätte die kleine Gemeinde mal lassen können. Die hätten ja alles im Gemeindeverband regeln können, aber als kleine Gemeinde. Und was das Grundgesetz auch vorsieht, was ich besonders charmant finde, ist auch die Gemeindeversammlung. Das heißt nicht zwingend, dass eine Gemeinde einen Gemeinderat hat. Sondern sie könnte tatsächlich alles in einer Gemeindeversammlung. Da treffen sich die Leute in der Turnhalle und dann entscheiden die da. Ne? Und das kannst du natürlich in einer Gemeindeordnung in einem Land. Da wird mir viel einfallen. Und zum Schluss wird tatsächlich das erreicht, dass die Gemeinde an sich das zentrale Organ für die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort ist. Und wenn die Gemeinde, ich meine, ich kenne einen Gemeinderat, der furchtbar mit dem Baurecht, was da alles, was sich da die Leute mal alles einbilden, also nicht die Bürger, sondern der Staat, die Gemeinde möchte irgendwas, sagt, es ist doch vernünftig, das zu machen, da die Sportstätte da und so. Und es geht dann alles aus irgendwelchen blöden Gründen nicht. Ne? Das machst du dann einfach. Weil das ist die Gemeinde. Die Gemeinde kannst du doch machen. Verstehst? Und das kannst du schon im Baurecht. Kannst leider auf Landesebene wenig machen, dann musst du im Bund sein. Da hätte mir auch was einfallen. Also kannst. Naja, und im Medienrecht, um auch das noch abzuschließen, ist es ja so, wenn du ja den Medienstaatsvertrag kannst kündigen, das ist das eine, aber das ist auch nicht das Einzige, was du machen kannst. Also du könntest, es gibt beim Digitalen, ne? Ist es so, dass, also muss ich weiter aus, und das Grundgesetz sieht eigentlich nicht vor, dass der Jugendschutz Bundesangelegenheit ist. Steht nicht im Grundgesetz. Wird aber so gemacht, wird dann wahrscheinlich begründet mit, weil es Strafrecht ist. Ne? Was aber auch völlig sinnlos ist, weil, also von der Argumentation juristisch her Blödsinn, weil Strafrecht ist ja Folgerecht und nicht, also mit der Begründung könnte ich ja alles an den Bund ziehen, weil ich mache einfach nur Straftatbestand draus. Ne? Also trotzdem ist die Regelung so, dass es gibt so eine Digitalgeschichte, so eine Rundfunksgeschichte, wo auch diese ganzen Vertretergeschichten geregelt sind. Und da steht aber, Jugendschutz das Land darf für digitale Geschichten den Jugendschutz erweitern. Wobei erweitern steht gar nicht drin, man könnte ihn auch reduzieren, aber ich würde sagen mal erweitern. Ja, was spricht denn dagegen, die Jugend vor Propaganda staatlich finanzierter Institutionen zu schützen? Das könntest du problemlos. Du könntest sagen, okay, da muss jetzt jeder, der da was macht, ob sei es NGOs im YouTube oder sei es staatlicher Rundfunk, wobei Medienstaatsvertrag ist dann wahrscheinlich wieder ein Problem, aber die NGOs sind im YouTube, da sagst du, ja, da musst du deine Zahlen offenlegen und du musst eine ausgewogene Berichterstattung machen und wenn du staatliche Gelder kriegst, dann musst du das eidesstaatlich versichern. Das ist dann gleich mal strafrechtlich relevant. da hätte man schon was einfallen, verstehst du? Kannst du schon richtig fuhrwerken da drin. Du kannst schon als Land, deswegen haben die ja so Angst, verstehst? Die haben einfach Riesenangst, weil da bricht die ganze Phalanx weg. Schon das Wissen, schon wenn einer nur die Sachen veröffentlicht, die da laufen.
Man muss auch schauen, da guckt wirklich die Medienweltöffentlichkeit. Ich schaue mir ein paar amerikanische Podcasts und die beobachten das sehr genau, was da passieren wird oder nicht passieren wird im September oder im Herbst in den Wahlen. Das sind ja, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt Wahlen. Ne?
Aber da wird genauso gefälscht wie bei der anderen. Und dann mit dieser Lächerlichkeit, dass du da nicht nachzählst, bis die Legislaturperiode vorbei ist, ne? Mit der BSW. Also, das ist doch Kindergarten. Damit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Das kann doch keiner mehr irgendeinem erzählen, dass das was mit Demokratie und Rechtsstaat und Ding zu tun hat. Was ist denn mit den ganzen Gesetzen, der Wein gemacht? Die sind dann alle nichtig, weil das falsche Parlament abgestimmt hat. Ja? Ah, nee, die sind nicht nichtig, weil wir haben ja dann, das ist so, ne, das Bundesverfassungsgericht sagt dann, nee, ja, das kann man nicht, das wäre dann zu schwierig. Und deswegen gilt dann schon. Ja? Wird dann irgendwann 6 Jahre später festgestellt, dass die Wahl jetzt doch nachgezählt werden muss. Und 8 Jahre später stellt man dann fest, oh, da war er mal, vor 8 Jahren war er mal, aber ich habe eine Wahl nicht richtig. Das ist doch alles Käse. Und das wird genauso passieren, da wird keiner. Das wirst du sehen, da wird keiner.
Wir haben in Sachsen mal den Versuch unternommen als Atlas-Initiative, haben da etwas in Gang gebracht und juristisch unterstützt und da ist nichts passiert und da ist genau das, bestätigt sich das, was Sie gerade ausgeführt haben, die These, dass das eben ausgesessen wird, beziehungsweise es einfach so viel Zeit dann zwischen den Vorgang gekommen ist, dass es dann vorbei ist. Ja, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch und ich denke, ja, man kann es festhalten, mehr Dorfladenprinzip wagen. Mehr vor Ort regeln aus der Notwendigkeit heraus, dass die Probleme anzufassen sind. Und das machen viele Menschen. Ich sehe das auch und sehe es auch so, dass Skin in the Game, emotionale und auch wirtschaftliche Haftung da sehr, sehr wichtige Prinzipien sind, dass die Menschen eben vernünftig handeln und eben Skin in the Game haben. Das tut eben dann weh, wenn man gemieden wird, weil man schlechte Produkte liefert. Insofern ist das, glaube ich, eine der zentralen Lehren des heutigen Gesprächs, neben der Tatsache, dass Karl Menger einen Gummihandschuh anhatte, als Sie das gerade ausführten. Also derartige Bildchen, ich glaube, dass das hilft und dass man wirklich in die Köpfe kommt. Ich danke für Ihren Einsatz, lieber Herr Ring, und auch an dich vielen Dank, lieber Andreas, liebe Zuschauer, das Video fleißig teilen, auch die anderen Beiträge von Mises Aldante anschauen, beim Ludwig von Mises Institut vorbeischauen, natürlich auch monetär unterstützen, wenn möglich. Das ist Arbeitsteilung und auch die Atlas-Initiative gerne unterstützen. Bis bald und auf Wiedersehen.